Ich habe mir natürlich auch Gedanken vor unserem Gespräch gemacht und dann habe ich gefragt, als du fragtest, was ist dir aufgefallen? Ich denke, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir deutlich weniger Ausländer auf den Straßen, in den U-Bahnen und Flughäfen zu sehen waren. Also es war auch als 2 Jahre vorher, nicht? Also ganz klar, mag an den Städten liegen, wo ich war, aber das war eigentlich schon repräsentativ. Das war so ein Shenzhen, das war ein Shanghai, in Dongguan und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort, ja, dass man dort sogar anders angeguckt wurde als vor 2 Jahren.
Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 111, China 23. Reisebericht eines deutschen Managers. Interview mit Dr. Stefan Sack, China-Experte. Stefan hatte seit 2005 in China als Top-Manager gearbeitet, bevor er in 2022 nach seiner Heimatstadt Hamburg zurückkehrte. In dieser Zeit hat er nicht nur als China- und Asien-CEO führender Maschinenbau- und Anlagenbaufirmen aus Europa gearbeitet, sondern er war sehr aktiv als VP und Chairman of the Shanghai Chapter bei European Union Chamber of Commerce in China tätig. Daher ist es nur verständlich, dass er in diesem Jahr sich wieder dienstlich den Weg nach China machte und baut weiterhin Brücke zwischen den beiden Ländern für die Wirtschaft auf. Wir freuen uns, ihn für das Gespräch gewinnen zu können und sind gespannt auf den Eindruck von Stefan von China in 2023. Hallo Stefan, danke, dass du Zeit hast.
Hallo, Xiaolong. Freut mich, dass wir mal wieder miteinander reden.
Ja, wo steckst du gerade? Wo störe ich dich gerade?
Du störst nicht. Ich bin in Hamburg in meinem Homeoffice und bin zufrieden nach der Reise nach China und noch einen kleinen Abstecher nach Thailand. Alles gut hier. Außer das Wetter. Das Wetter hast du sicherlich ein besseres Moment in Shanghai als ich hier in Hamburg. Also unglaublich.
Ja.
Kalt, 6 Grad, Regen, Aprilwetter.
Ja, die in China gelebt haben, wissen natürlich, Oktober ist das beste Wetter überhaupt in Shanghai. Und daher habe ich auch die Zeit ausgesucht, hier zu sein. Und ich hatte vorher ja ausführlich deinen Hintergrund vorgestellt. Natürlich nicht so ausführlich einzelne Stationen. Nur ist es schon sehr beeindruckt, dass du 17 Jahre und mehr in China gearbeitet hast. Aber wie bist du überhaupt nach China gekommen und wie lange hast du ursprünglich geplant, in China zu bleiben?
Ja, also das war eine witzige Geschichte. Ich habe Physik studiert und war danach ein paar Jahre bei McKinsey. Und ich sag mal, mein erster richtiger Job war für eine Handy-Ladegerätefirma, deren Produkte jeder fast genutzt hat von uns. Wir waren 70% Lieferant bei Nokia zu einem Zeitpunkt. Und als Nokia wirklich die größte Mobilfunkfirma der Welt war. Und diese Firma hatte Produktion in China natürlich. Und ich bin dort eingestiegen in der Nähe von Münster 2004. Und 2005 wurde mein Chef dann vom Supervisory Board gefragt oder gedrängt, würde ich eher sagen, nach China zu gehen. Und er hat gesagt, er geht nur mit, wenn ich als seine rechte Hand damals und noch ein Controller mitging und gedacht war an ein Jahr. Und das fand ich spannend. Und ich wollte auch nicht nach einem Jahr schon wieder mir einen neuen Job suchen. Da habe ich gedacht, das ist ein Jahr China, das ist eine tolle Sache, das machst du mit. Und als wir dann da waren, waren einige Sachen dann ganz anders. Und plötzlich ist uns der Head of Operations abhanden gekommen. Und dann sagte mein Chef, ja, wollen Sie es machen? Und dann sagte ich, na, haben Sie jemand anderen? Und so bin ich dann da geblieben. Und das war eine richtige und tolle Entscheidung, tolle Zeit dort. Wir sind dann verkauft worden an Flextronics und damit habe ich dann später, wo wir uns auch in Shanghai getroffen haben, meinen Weg nach Shanghai gefunden, später aber wieder auch noch mal ein paar Jahre in Shenzhen gearbeitet.
Genau,
Insgesamt jetzt
genau.
über 10
Also
Jahre.
wir kennen uns ja tatsächlich auch schon seit 2006, 2007, um diese Zeit. Und wir habe uns seitdem zwar nicht jeden Monat uns getroffen, aber ich habe immer beobachtet, ja, Stefan hatte wieder eine neue Stelle, oh, eine sehr, sehr große Herausforderung. Und ich habe immer sehr respektvoll und sehr neidisch auf deine Karriereentwicklung geguckt. Und es ist natürlich toll, was du da für eine Entwicklung gemacht hast und Aufgabe hattest. Und wir haben heute die Sendung mehr oder weniger auf deinen Eindruck von diesem Jahr in China konzentriert. Und wenn man möchte, kann man sicherlich noch von deiner 17 Jahre China mehrere Sendungen draus machen. Ich spute mal die Zeit und wir kommen jetzt in 2022 an. Du bist nach 17 Jahren wieder auf dem Weg nach Hamburg zurück. Und ja, ist natürlich ganz anders. 17 Jahre ist eine lange Zeit. Und ich habe sehr häufig vom Reverse Integration gehört. Was ist dir persönlich nicht einfach gefallen, dich an das neue, schrägstrich alte Leben in Deutschland wieder zu gewöhnen?
Ja, eigentlich ist das Erschreckende, dass sich nicht so viel verändert hat in Deutschland, finde ich. Also, dass man nicht überall per App bezahlen kann, dass es vieles auf Papier gibt und vieles sehr, sehr langsam ist. Das war insofern eine Wiedereingliederung auf das langsamere Deutschland-Thema. Wenn man sich überlegt, wie lange es dauert, in Deutschland einen Flughafen oder einen Bahnhof zu bauen und wie lange das in China dauert, ist es natürlich ganz, ganz eklatant, wie man da die Unterschiede sieht. Das ist eine Sache, die ich zur Kenntnis nehme, die mich allerdings nicht weiter gestört hat, weil ich das kannte ja von vorher. Ich denke natürlich aber auch, wenn China in der Zeit, wo ich da war, so einen rasanten Aufschwung genommen hat, was könnte Deutschland auch geschafft haben, sich auf die Zukunft besser vorzubereiten. Was ich allerdings wirklich schwierig finde in Deutschland ist, dass wir uns in der Gesellschaft sehr stark polarisiert haben, finde ich. Das gilt sicherlich nicht nur für Deutschland, aber dass man aufhört, aufeinander zu hören, jeder bleibt in seiner eigenen Bubble. Natürlich gab es früher auch Diffamierungen und Debatten, denken wir so an die Älteren mal, an Herrn Wehner und Herrn Strauß. Aber ich hatte immer noch ein besseres Gefühl dabei, der Einheit. Und jetzt scheint es so zu sein, die da und wir hier und die da oben und wir hier unten. Das finde ich sehr bedenklich. Ob das nun soziale Netzwerke sind, die das machen und das polarisieren, oder ob das einfach ich bin, der sich verändert hat, das mag ich nicht zu sagen. Aber das ist eine Sache, die ich schade finde. Und in China haben wir dadurch einen sehr stark gemeinsamen Blick auf die Welt, und das ist in Deutschland ein bisschen abhanden gekommen. Ich denke, wir haben da ein bisschen was verloren.
Ich möchte deine Äußerung vielleicht so ein bisschen relativieren, und ich verstehe dich sehr gut, weil viele deutsche Manager, die lange in China gelebt haben, berichten auch Ähnliches, wie du das gesagt hast. Und ich bin ja seit längerer Zeit sehr häufig immer zwischen China und Deutschland. Ich denke, China ist insgesamt wenig politisch, was die normalen Menschen angeht. Da redet man nicht so viel über Politik. Und in Deutschland redet man schon offener über seine eigene Meinung zu bestimmten Sachen. Das ist natürlich richtig. Das ist zum einen so. Zum anderen gebe ich dir völlig recht. Die Entwicklung in den letzten Monaten und Jahren ist es tatsächlich so, dass da mehr zur Polarisierung führt. Und die Social Media, die Algorithmen, die jeder dann eine individuelle hat. Und das ist auch nicht wirklich fördernd für eine balancierte Meinungsbildung. Und das ist wirklich schwierig. Das ist richtig. Und daher treffen wir uns ja ausschließlich, ausgerechnet im Lufthansa Lounge in China. Ne? Deswegen treffen wir uns wieder in China. Und leider ist unser Aufenthalt nicht lang genug, sodass du mir nicht alles berichten kannst. Ich dachte, wir machen daraus einen Podcast. Wo warst du jetzt in diesem Jahr 2023 auf der Reise überall in China gewesen?
Ja, also ich war in verschiedenen Teilen Chinas. Ich war insgesamt dreimal in China. Und zwar einmal im April im Süden, in Hongkong und in Guangdong. Ich habe mit einem Partner eine kleine Beratungsfirma in Hongkong, die habe ich schon 2016 mal gegründet. Und wir helfen gerade ein paar chinesischen Unternehmen in Europa Fuß zu fassen. Und das ist nicht einfach, muss ich sagen, kommen wir aber später sicherlich noch zu. Und da gab es einiges zu tun. Es gab die Klienten zu besuchen und das haben wir im April gemacht. Im Juli war ich dann auf einer einwöchigen Reise in Shanghai und jetzt im September gerade nochmal. Im Juli hatten wir uns ja getroffen und im September jetzt gerade nochmal auf einer Reise Shanghai, Hongkong auch und dann ein kleiner Abstecher noch nach Thailand, bevor wir zurückgeflogen sind. Ja, das war eine schöne Reise jetzt. Das war nicht nur dienstlich, das war privat und dienstlich. Und die Eindrücke sind schon unterschiedlich von diesen verschiedenen Gebieten in China, würde ich auch sagen. Ja. Mhm. Du hast zwar gesagt, in China ist es nicht so politisch, das ist richtig. Ich denke, im öffentlichen Raum stimme ich dir da vollkommen zu. Im öffentlichen Raum tendieren Chinesen nicht dazu, eine stark pointierte politische Meinung zu sagen. Es sei denn, sie gehören der Partei an und sind in Regierungsverantwortlichkeit. Das ist etwas anderes. Aber der normale Chinese wird das nicht tun. Allerdings ist es mir aufgefallen, dass die Deutlichkeit in den One-on-One-Gesprächen, die ich hatte mit chinesischen Freunden, ehemaligen Mitarbeitern oder auch Bekannten aus zum Beispiel meiner McKinsey-Zeit, dass es doch deutlich wurde. Und das ist etwas Neues. Ja? Also die Gespräche waren dann schon auch in politischer Natur, wo führt uns die jetzige Regierung gerade hin? Und das fand ich eine Überraschung. Ich weiß nicht, ob es dir ähnlich gegangen ist. Das habe ich so in den Jahren vorher eigentlich weniger erlebt, dass das hinterfragt wurde, was die Regierung tatsächlich macht.
Mm-hmm. Ja. Bevor wir inhaltlich einsteigen in deine gewonnenen Eindrücke von China in 2023, bin ich auch mal so interessiert in ganz praktischen Themen. Und zwar, wie wir alle wissen, die Reise zwischen Deutschland und China war über 2-3 Jahre gar nicht einfach gewesen. Und die 2-3 Covid-Jahre haben auch vieles auch geändert. Und insbesondere, du hast jetzt auch eine andere Aufgabe. Früher warst du CEO, Asien-CEO von großen Firmen in China mit 2.000-3.000 Mitarbeiter. Natürlich großes Team und VP, European Chamber und so weiter und so fort. Über bestimmte Dinge kümmerst du dich wahrscheinlich gar nicht. Aber wie organisierst du jetzt im Moment deine konkrete Reiseplanung? Hotel, Zug, Flug, Taxi? Schaffst du alles wirklich auch selber alleine mit vielen digitalen Tools oder wie stelle ich das vor?
Ja, in der Tat. Also es gibt ja die sogenannte Super-App WeChat und damit kann man sehr, sehr vieles erledigen tatsächlich. Ich habe weiterhin meine chinesische Mobilfunknummer, ich habe ein chinesisches Bankkonto und damit ist es dann echt sehr, sehr einfach. Ich möchte gar nicht drüber nachdenken, wenn ich das mal verlieren sollte, aus welchen Gründen, dass mein Pass abläuft oder. Aber solange ich das habe, ist das alles sehr, sehr einfach. Man kann sein Taxi, sein sogenanntes Didi, wie es in China ja heißt, da bestellen. Man kann Kleinigkeiten im 7-Eleven oder im Family Mart kaufen und so weiter. Und das geht alles sehr, sehr einfach. Zum Buchen von Reisen in China und teilweise auch im asiatischen Raum, also auch nach Thailand, haben wir die Reise über trip.com gebucht. Das ist das frühere C-Trip, aber das ist mittlerweile so international. Da gibt es sogar eine deutsche Webseite von denen und man kann mit allen möglichen Währungen bezahlen. Also Kreditkarten aus Deutschland geht genauso wie aus Hongkong. Und das ist, oder per WeChat Pay natürlich auch, klar. Das geht alles und ist daher sehr, sehr praktisch. Und insofern gibt es kaum etwas, was man nicht selber machen könnte, wenn man denn sich gut vorbereitet. Ich denke, das gute Vorbereiten für diese Reise ist essentiell zu einem meiner Standards. Ich habe also eine Liste, was muss ich vorher machen, bevor ich nach China reise. Da gehört dann dazu, welche Bankkarten man einpacken muss. Aber es gehört auch dazu, das VPN wieder freizuschalten, das ich jetzt hier in Deutschland natürlich nicht nutze. Und dann schalte ich mir für einen Monat ein VPN frei und habe dann auch wieder Zugang zu meiner Gmail-Mailbox und so weiter, was ansonsten schwierig ist. Und das sind dann Dinge, die dann einige Sachen erschweren können, selbst wenn man dann eben halt C-Trip hat, aber die Bestätigung bei gmail.com ankommt, dann hat man nichts davon. Ja. Das ist dann halt auch ein bisschen schwierig. Ja, ja sicher, darüber reden ist auch die einzige Aktie in meinem chinesischen Portfolio, die mir noch Spaß macht. Also alle anderen auch. Die hat ja wirklich gut zugelegt jetzt nach der Öffnung. Tencent hingegen nach dem Crackdown der Regierung, tja, hat sehr gelitten, aber ich halte sie immer noch, auch wenn die Bilanz jetzt tiefrot ist.
Ja, ich sehe schon, du bist ja ein richtiger Fan von C-Trip. Und übrigens, ich natürlich auch. Aber ich will dir trotzdem gratulieren, dass du erfolgreich diese zweite Reverse-Integration geschafft hast, nämlich vom CEO zu einer kleinen Organisation, das vieles auch selber macht. Und ich glaube, die digitale Tools haben dir geholfen dabei, aber sicherlich deine frühe Erfahrung als Berater, McKinsey-Berater, war auch essentiell, so dass du auch wieder zurück wiederfindest, dich selber so perfekt zu organisieren, wie ich das richtig verstanden habe. Und aber ich kann von einer anderen Story berichten. Und in dieser Woche habe ich auch eine gestandene deutsche CEO getroffen, der sein Büro gerade betreten habe, sagt, warte mal, schau, ich muss noch gerade eine Überweisung machen. Gerade die digitales Tools ist auch schon so sehr gestrickt, dass manche Dinge, dass er nicht weiter oder dass CEOs oder Topmanager nicht so leicht delegieren kann, weil viele sind so personalisiert. Und das führt wiederum dazu, dass der deutsche Manager mir gesagt hat, diese Digitalisierung, die machen mich fertig, weil er muss ja viele Dinge doch selber machen und kann nicht wirklich auf Assistenz zurückgreifen. Das ist dann interessanterweise die Kehrseite von solchen digitalen Tools. Insofern können wir uns ja gelassen entgegenschauen und sagen, das ist doch ganz gut so.
Nein, da muss ich dem Kollegen, den ich jetzt nicht weiß, wer das ist, aber recht geben. Also die Tatsache, dass man da teilweise wirklich im chinesischen Bankensystem mit dem eigenen PIN einzeln Dinge freigeben muss, der hat mich an einigen Stellen wirklich sehr geärgert. Und weil das einfach verlorene Zeit ist, ja, wenn dann die Kleinbeträge dann wirklich einzeln abgearbeitet werden müssen. Aber ich kann das verstehen. Dennoch glaube ich, dass Digitalisierung, und das, da sind wir ja in Deutschland wirklich sehr, sehr weit hinterher, eine große Hilfe ist und natürlich aber auch ein Problem sein kann. Ja, also ich denke, wenn ich zum Beispiel wir hatten bis vor kurzem noch ein Auto in China und ich konnte die entsprechende Freischaltung nicht aus Deutschland vornehmen, weil es eine Geofencing gab. Das heißt, das Auto war dann da stillgelegt, obwohl es beim Freund stand, der es eigentlich benutzen wollte und konnte ich erst wieder dann erledigen, als ich in China war. Also klar, da gibt es dann auch Kontrollmechanismen, die einige Sachen verhindern.
Ja, also ich denke, das gehört auch zu generell Eindrücken. In China interessieren sich viele auch einige die Kehrseite von Digitalisierung, die man vielleicht so nicht häufig hört. Ich finde das super interessant. Du hast ja durch die drei Reise sicherlich mehr als zig Meetings. Haben auch die Chance, hast du auch bestimmt Chance gehabt, mit Chinesen oder Partner zu treffen in kleinen Kreis. Was sind eigentlich die dominierenden Smalltalks-Themen in dieser Situation? Ist eher Politik, Gesellschaft oder Wirtschaft? Was sind die Themen?
Ja, also die Themen, die ich fand, das waren natürlich dann viel auch Leute im wirtschaftlichen Bereich, also nicht nur im privaten Bereich. Da ging es natürlich um die Entkopplung der Systeme zu einem großen Teil. Also das Decoupling spielt schon eine große Rolle und die Europäische Union und auch Deutschland verwenden ja auch nicht das Wort Decoupling, wir verwenden ja das Wort De-Risking und ich komme auch gleich mal auf den Unterschied. Aber meine Gesprächspartner haben dort kaum einen Unterschied gesehen. Und ich glaube auch, dass die chinesische Regierung das Thema Decoupling und De-Risking zu parallel behandelt und nicht dort das Verständnis aufbringt für die Position der jetzt westlichen Seite. Denn dieses De-Risking hat China selber in der Zeit, wo ich in der Europäischen Kammer aktiv war, immer wieder als Thema gehabt. Das fing an mit der Indigenous Innovation 2006. Das war noch unter Hu Jintao und Wen Jiabao, wo es eben einen National Medium and Long-Term Plan gab für the Development of Science and Technology. Und da ging es darum, eben halt Forschung in China zu stärken. Natürlich ist das De-Risking. Und da ging es nicht um Entkopplung, da ging es um De-Risking für China. Und das Thema, das dann noch viel stärker 10 Jahre später unter der jetzigen Leadership gemacht wurde, ist das Thema Made in China 2025. Und da geht es um solche Sachen wie New Energy Vehicles, Aircrafts, Chips. Und da sieht man ja auch, dass auch China das Problem mit dem De-Risking hat. Denn jetzt der Chip-Boykott der USA trifft China sehr, sehr hart. Die versuchen jetzt darum rumzukommen. Klar, würde ich auch machen. Aber das hat halt noch nicht geklappt, das De-Risking auf den Chips zu machen. Und das hat Konsequenzen auf beiden Seiten. Die Sorge meiner Gesprächspartner war eben halt, ja, wenn wir jetzt nicht mehr nach China, nach Europa oder USA liefern können, wo kommt dann das Business her? Ja? Und was bedeutet es für mich, der ich in einer europäischen Firma arbeite, wenn mein Headquarter jetzt anfängt, Investitionen zu reduzieren? Ja? Also mir wurde auch berichtet zum Beispiel, dass IKEA nicht mehr weiter in China investiert, was für mich eine Riesenüberraschung war. Hatte ich vorher noch nicht gehört, habe jetzt auch nicht überprüft, aber wenn das so sein sollte, ist das schon eine Überraschung, weil das eigentlich ein toller Markt ist. Aber IKEA hatte eben in Russland sich verdammt eine blutige Nase geholt gerade. Und insofern, das De-Risking führt meiner Ansicht nach dazu, dass wir jetzt eine Verlangsamung des Wachstums haben auf beiden Seiten. Und das ist eben halt eine große Sorge für Leute, die Unternehmen besitzen, die in Beschäftigung in multinationalen Unternehmen sind und so weiter. Mhm.
Ja, ich wollte nur dir zustimmen und ergänzen, noch ein Beispiel nehmen, dass China auch die Risking sehr sorgsam und sehr strategisch vorantreiben. Wir wissen ja, dass seit eineinhalb Jahren oder so, dass OpenAI als das Tool weltweit wirklich die Anwendung findet. Und eigentlich fast sofort hat China quasi OpenAI in China als solches sehr schwierig gemacht, den Markt zu fassen. Und dann gleichzeitig geordert, dass chinesische künstliche Intelligenzmodelle entwickelt werden soll. Jetzt gibt es ja von Baidu, Alibaba und von Tsinghua gibt es auch noch einige Modelle, vielleicht noch mehr. Und das heißt, bevor eine neue Technologie überhaupt mal eine etwas reifere Stadium erreicht hat, hat China gleich schon angefangen, das mit den De-Risking-Maßnahmen. Das ist durchaus, finde ich, verantwortlich für das Land, aber zeigt natürlich auch, dass es eine sehr starke strategische Hand dahinter ist. Ne?
Naja, absolut. Und ich meine, du hast jetzt OpenAI angesprochen. Die Tatsache, dass in China eben halt die, was wir in Deutschland ja oft als Datenkraken bezeichnen, Unternehmen wie Google und Facebook im Prinzip nicht offen zugänglich sind und damit natürlich auch die Daten nicht sammeln können in der Form. Oder die Beschränkung für Tesla, welche Daten eben halt aufgenommen werden dürfen, auch Bewegungsdaten und so weiter und so weiter. Ich denke, das ist verständlich und richtig, führt aber natürlich dazu, dass die Systeme sich tatsächlich teilweise entkoppeln. Dass sich dort ein chinesisches Intranet aufbaut und dann gibt es ein außerchinesisches Netzwerk durch die Great Firewall alleine schon, ja. Und das ist eine Sache, die einige Dinge später sehr, sehr schwierig machen wird, wenn es denn mit der Digitalisierung so weitergeht, ja. Und auf der anderen Seite eben, dass Technologien wie von Huawei jetzt im Prinzip per Dekreten in Europa und Amerika geblockt werden, führt auch dazu führen, dass sich verschiedene Standards entwickeln. Verschiedene Standards war immer ein Thema in der Europäischen Kammer, dass man, wenn man verschiedene Standards hat, dass man dann im Prinzip die Welt zweimal entwickeln muss. Und das hat natürlich auch Nachteile. Du hast jetzt das dritte Beispiel von den Decoupling-Sachen schon erwähnt. Das vierte für mich wäre auch noch das Thema Dual Circulation, wo eben halt die chinesische Regierung 2020 gesagt hat, wir müssen auch natürlich mit dem Hinblick auf Corona. Wir müssen eine interne Maschine haben, die den chinesischen Wirtschaftskreislauf am Laufen erhält und dann einen externen Kreislauf, der das zwar unterstützt, aber eben halt der interne Kreislauf soll derjenige sein, der selbsttragend ist. Und auch das ist meiner Ansicht nach ein sehr sinnvolles De-Risking, Aber dann muss man eben halt als chinesische Regierung auch akzeptieren, dass auch andere Länder unabhängig sein wollen von seltenen Erden aus China, von Photovoltaikanlagen und so weiter und so weiter. Und ich glaube, da ist das noch, da haben wir noch keine Balance in dem Verständnis. China hat immer eine Industriepolitik, eine aktive Industriepolitik betrieben. Deutschland fängt damit eigentlich jetzt erst an. Und wir haben immer geglaubt, nach dem Motto, wir sind so gut, wir brauchen das nicht. Ich glaube, da ist eine gewisse Arroganz auch dahinter gewesen. Aber mittlerweile hat man gemerkt, dass natürlich auch durch die Entwicklung mit der russischen Invasion in der Ukraine, dass wir nicht alleine auf der Welt sind und dass einige externe Faktoren uns wirklich aus der Bahn werfen könnten.
Mhm. Sagen wir mal, Decoupling, De-Risking könnte man so bezeichnen, das ist ja die große Wetterlage. Und dann, je nachdem, was für ein Unternehmen ist, dann versucht jeder so seine Lösung oder seine Strategie daraus zu entwickeln, um eine bessere Marktpositionierung zu schaffen. Aber es gibt ja nicht die Unternehmen, es gibt die RUFI, also quasi die ausländisch investierte Firmen, es gibt State-Owned Enterprises, es gibt private Firmen, es gibt auch vielleicht Regierungsvertreter. Du hast sicherlich mit allen von dieser Art von Ansprechpartner gehabt. Und wenn man strategisch eine Idee hat, drückt wahrscheinlich auch so aus, dass man die Themen, wenn man mit dir spricht oder die Fragen, wenn man an dich stellt, etwas gezielt ist. Kannst du irgendwie die unterschiedliche Interesse von solchen Unternehmen oder Vertreter merken? Was interessieren sich zum Beispiel die chinesischen Unternehmen, wenn sie mit dir unterhalten?
Ja, die chinesischen Unternehmen interessieren sich natürlich sehr stark für für das Sentiment in Europa und auch in Deutschland. Wir haben mit chinesischen Unternehmen gesprochen und einige haben uns klar gesagt, also wir glauben nicht, dass es im Moment gut ist, nach Deutschland zu gehen. Die Stimmung in Deutschland ist so anti-chinesisch, dass dass wir nicht erwarten, dass es funktioniert. Und wir würden lieber in Länder wie Ungarn gehen, die eben halt vielleicht bessere Bedingungen haben. Ich bin gar nicht so sicher, dass das wirklich so stimmt, dass es nicht attraktiv ist, nach Deutschland zu gehen. Aber das ist das Gefühl, was dort ist und was natürlich mein Partner und ich auch ein bisschen zu zerstreuen versuchen. Denn ich glaube, es ist durchaus Platz hier für Unternehmen aus China in Deutschland aktiv zu werden und auch weiterhin, ich glaube, ich habe ja gesehen, ihr habt in den nächsten Wochen auch nochmal ein Seminar dazu und auch hier als Lieferanten aufzutreten. Allerdings muss ich auch sagen, dass in unserer Rundreise mit diesen Unternehmen ein Einkäufer aus Deutschland uns wirklich gesagt hat, also wir wollen jetzt eigentlich nicht mehr aus China einkaufen im Sinne von De-Risking. De-Risking heißt nicht Decoupling, das heißt, wir stoppen nicht alles aus China. Nein, aber was wir zusätzlich einkaufen, das kaufen wir jetzt lieber aus Vietnam ein und dort auch am liebsten von einem vietnamesischen Eigentümer. Das war schon ein gewisser Schock für mich, weil das war ein kleineres Unternehmen, mittelständisches Unternehmen. Und dass auf dieser Ebene solche Entscheidungen dann getroffen werden, fand ich und fanden natürlich auch die Klienten von uns schon ein bisschen schockierend. Denn wir müssen meiner Ansicht nach schon etwas auf den Teppich bleiben. Wir haben in China eine fantastische Tiefe der Wertschöpfung, die für die Unternehmen nicht nur in China, sondern auch außerhalb von China eine sehr attraktive Basis ist. Und wenn das auf fairer Weise geschieht, also nicht durch Subventionen, und bei Privatunternehmen, kleinen Privatunternehmen gibt es solche Subventionen praktisch nicht, dann denke ich, ist das vernünftig, dort weiter einzukaufen. Allerdings, wenn die große Wetterlage, wie du es eben schon sagtest, dazu führt, dass wir dann eben halt teurer einkaufen, dann ist das für das indirekt zu einem Nachteil auch der Industrien hier in Europa und Deutschland. Also da muss man, denke ich, aufpassen, dass man nicht das Kind mit dem Bade ausschüttet. Ich war, wie du schon sagtest, 2009 bis 2016 kann man sagen, sehr aktiv in der Handelskammer tätig. Und ich war, ja, soll ich es mit Stolz behaupten, weiß ich nicht, aber ich war einer der ganz ersten, die das böse R-Wort in den Mund genommen haben. Reciprocity 2014 war das, daran kann ich mich noch sehr gut erinnern. Und damals war ich so ein bisschen der Falke, ja, der hier uns den Spaß an China verdirbt. Jetzt sage ich immer noch dasselbe. Wir müssen faire Bedingungen haben, Aber wir müssen eben halt auch zusammenarbeiten auf einem Level Playing Field, auf einer fairen Basis. Und jetzt bin ich scheinbar der Einzige, der sich für eine Zusammenarbeit mit China ausspricht. Ich bin sozusagen der Panda-Hacker. Das finde ich ein bisschen skurril, weil ich glaube, wir sind auf der einen Seite naiv gewesen viele Jahre, wo wir gesagt haben, wir machen tolles Business und die R&D-Investitionen, die wir haben, dass davon vieles nach China bleibt, das nehmen wir in Kauf. Und jetzt sind wir der Meinung, wir müssen alles aus China rausnehmen. Ich glaube, beides war falsch oder ist falsch und wir müssen einen vernünftigen Weg finden. Und China muss allerdings auch eben halt akzeptieren, dass Dinge, die nicht fair sind, wie fehlender Zugang zu öffentlichen Ausschreibungen in China, erzwungener Wissenstransfer und so weiter, dass man die nicht auf Dauer verschieben kann, sondern dass man dort auch wirklich sich öffnen muss. Es wird immer wieder von Öffnung geredet und in der Europäischen Kammer wurde dann später nach meiner Zeit der Begriff der Promise Fatigue geprägt, also der Ermüdung von den wiederkehrenden Versprechungen. Ich glaube, das ist im Moment ein echtes Problem, weil die europäischen Unternehmen zwar da waren oder auch da bleiben, aber jetzt, wo wirklich auch das Gesamtklima umschlägt, die Investitionen doch deutlich weniger werden. Und das wird ein Problem für China sein, weil China ist nicht nur, also wir sind nicht nur von China abhängig, China ist auch von Westen abhängig. Da gibt es eine ganz starke Interdependenz.
Ja, klar. Also das ist sehr faszinierend. Du bestätigst da das nochmal, dass die allgemeine Stimmung sehr leicht von sehr optimistisch wieder zu sehr kritisch wechselt, wo du eine realistische Meinung hast, wirst du einmal von links auf ganz auf rechts sozusagen geschoben. Das ist ja schon erstaunlich. Wenn du die chinesische Ansprechpartner nennst, das war ja einer Seite deine Klienten, also eher Privatunternehmen, und hast du auch mal den Unterschied gemerkt zwischen Unternehmen aus China und Regierung oder Städte oder Gemeinde von China? Merkst du da unterschiedliche Interesse oder Fragestellungen?
Ja, also ich denke, die Unternehmer in China, die suchen jetzt tatsächlich nach neuen Märkten. Also wir haben gemerkt, dass in China das Wachstum halt deutlich sich abgeschwächt hat. Das heißt, dadurch, dass also unsere Unternehmen, unsere Klienten sind in Guangdong und dort sind einige Großunternehmen halt abgewandert in andere Provinzen und die haben dadurch natürlich einen starken Einbruch in ihrer lokalen Struktur. Ich denke zwar, dass die Greater Bay weiterhin ein fantastischer Manufacturing Hub ist und das auch bleiben wird, aber es gibt da strukturelle Veränderungen und die haben nicht viel notwendigerweise zu tun mit den Dingen, die wir gerade besprochen haben. Natürlich gehen Unternehmen nach Vietnam, aber es gehen auch Unternehmen innerhalb von China zu anderen Plätzen aufgrund der sich verändernden Demografie und so weiter. Ja, und das hat natürlich auch Konsequenzen für das Government, klar. Also die Interessen der Regierungsvertreter sind eben halt in ihren Gebietskörperschaften, die Ansiedlung von ausländischen Unternehmen voranzutreiben. Also ich sehe das weiterhin, dass das ein großes Thema ist, denn wo soll das Geld in China verdient werden? Du weißt es besser als ich, dass die Regierungen in China zum großen Teil Geld dadurch verdient haben, dass sie Land verkauft haben. Oder ja, eigentlich ist es in China natürlich nur verpachtet, aber verkauft haben längerfristig und damit dann eben halt Staatskassen gefüllt haben. Aber das Thema haben wir jetzt mit diesen ganzen Immobilienproblemen, Evergrande sei nur als Beispiel genannt, natürlich schon fast ausgeschöpft. Und wo kommen denn dann die Einnahmen her? Die Einnahmen können eigentlich nur daher kommen, dass dort Industrie oder Dienstleistung angesiedelt wird und dort etwas erwirtschaftet wird, was dann zu Steuereinnahmen führt. Und da merkt man schon, dass die Unternehmen, dass die Regierungen versuchen, wieder verstärkt anzuwerben und China als attraktiven Standort ins Gespräch zu bringen. Oder aber eben halt auch Produkte aus der Region dann zu exportieren, die vielleicht vorher nur auf dem chinesischen Markt interessant waren.
Ja klar, also auch weil der Immobilienmarkt sehr ruhiger geworden ist. Ich merke auch so, vielleicht kannst du auch teilen, dass insgesamt die Stimmung auch nicht mehr so im Rausch war wie früher. Es ist jetzt eher vernünftiger geworden, ist alles ruhiger und vielleicht ist da auch ein Zeichen dafür, dass die Wirtschaft insgesamt reifer geworden ist. Tatsächlich geht China in ein anderes Stadium ein als Wirtschaft. Und ja, das drückt natürlich auch in der Gesellschaft aus. Und viele kleine Eindrücke, wenn man so in der Reise mitbekommen hat, einzeln macht das irgendwie nicht so was aus. Aber wenn man insgesamt ein Straßenbild sieht, wenn du jetzt zurückblickst, 2023, du warst schon dreimal in China, was ist für dich jetzt anders als vorher? Du warst 17 Jahre am Stück und jetzt 17 Monate oder ein Jahr nicht und dann jetzt wieder zurück. Da merkst du sicherlich die Unterschiede, ne?
Ja, absolut. Also ich habe mir natürlich auch Gedanken vor unserem Gespräch gemacht und dann habe ich gefragt, was, als du es fragtest, was ist dir aufgefallen? Ich denke, was mir aufgefallen ist, ist, dass wir deutlich weniger Ausländer auf den Straßen, in den U-Bahnen und Flughäfen zu sehen waren. Also es war als 2 Jahre vorher, nicht? Also ganz klar, mag an den Städten liegen, wo ich war, aber das war eigentlich schon repräsentativ. Das war so ein Shenzhen, das war ein Shanghai, in Dongguan und so weiter. Und ich hatte immer das Gefühl, dass dort, dass man dort sogar anders angeguckt wurde als vor 2 Jahren. Also, dass man, wenn man dort im Fake-Markt in Shanghai was gekauft hat, dann dreht sich um, oh, das ist ein Ausländer, Weigo, ne? Und das hätte ich jetzt 2021 nicht erwartet, dass ein Kind das sagt, ja? Also Kinder sind ja immer gute Indikatoren und wenn die dann eben halt finden, dass die Tatsache, dass da ein Ausländer ist, dass das eine Notiz an die Mutter wert ist, dann fand ich das erstaunlich. Ja, und das ging mir auch in der U-Bahn 2-3 Mal so, wo sich dann, ich nehme jetzt wirklich Kinder hier als Beispiele, Kinder umgedreht haben und das erinnerte mich so ein bisschen an die ersten Wochen in China 2005, wo ich häufiger mal gefragt wurde, ob man ein Foto mit mir machen dürfe. Und na gut, da sah ich vielleicht noch ein bisschen besser aus, aber das ist eine andere Geschichte, nicht? Weil als Ausländer war man eben halt da 2005 natürlich auch schon nicht so ein Exot, aber immer noch wesentlich weniger als dann in den 10 Jahren danach. Und jetzt scheint sich das wirklich stark reduziert zu haben. Also mein Eindruck, dass viele Ausländer nicht da waren, ist, habe ich in der Juli-Reise ein bisschen auf die Sommertage geschoben. Ja, da habe ich gesagt, naja gut, Sommerferien, vielleicht sind die alle jetzt mal in Europa oder woanders. Aber in der Septemberreise galt diese Ausrede nicht mehr. Und auch da hatte ich weiterhin dieses Gefühl. Das war wirklich für mich überraschend.
Ja, also ich glaube auch, dass es auch wieder eine Zeit, dass die Internationalisierung jetzt auf der Straße oder jetzt gerade die Präsenz von ausländischen Mitarbeitern, die längerfristig in China leben, wieder so auf ein Niveau kommen wird. Vielleicht kommt das gar nicht mehr auf das Niveau, weil Know-how ist jetzt mittlerweile da. Es gibt andere Bedürfnisse, ist klar. Aber vielleicht ist auch eine neue Zeit eingeläutet. Und wie sieht der Markt China nach deiner Meinung in 5 Jahren aus? Ich weiß, du bist ja immer sehr ein Denker, Beobachter, ne? Du machst sicherlich viele Gedanken. Da bin ich ja sehr interessiert.
Ja, ich meine, wenn ich das wüsste, dann würde ich jetzt entweder in Aktien, eine einsame Insel oder Gold investieren. Also das ist eine sehr schwierige Frage. Und ich glaube, wir haben in China jetzt eine Phase, wo etwas passiert ist, was, da haben wir jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber wo ich denke, dass eine Veränderung eingetreten ist, die auch nicht reversibel ist. Ich hatte immer als eine große Stärke von China die Berechenbarkeit empfunden. Wenn irgendetwas der Wirtschaft nützt, wird es gemacht. Ohne Wenn und Aber. Und diese Berechenbarkeit, diesen Glauben daran habe ich und aus den Gesprächen entnehme ich auch einige andere, also auch vor allen Dingen auch Chinesen, verloren. Ja, denn die Art und Weise, wie es bei Covid da am Ende dann zumindest hin und her ging, wie es nicht gelungen war, die Leute im ländlichen Bereich, die älteren Leute mit Impfung zu schützen, obwohl Li Chang mit BioNTechs CEO gesprochen hat, obwohl Fosun mit denen eine Kooperation eingegangen ist, und dann macht man plötzlich auf und viele hunderttausend Leute sterben, auch wenn wir die Zahlen niemals kennen werden. Das, glaube ich, hat etwas hinterlassen, und das lässt mich auch ein bisschen ratlos, ja, weil ich denke, China in 5 Jahren wird eine riesige Rolle spielen, aber welche, das wissen wir nicht, politisch, wirtschaftlich. Ich denke, das ist jetzt auch eine Situation erreicht, wo Xi Jinping von dem Thucydides Trap spricht, immer wieder, was die Möglichkeit der noch stärkeren Konfrontation zwischen den USA und China ja beinhaltet. Das halte ich für sehr schwierig. Und insofern ist die Zukunft wie immer unsicher. Auf der anderen Seite habe ich aber auch viel Hoffnung, dass wir in der Lage sind, als Menschheit diese Zivilisation zu retten. Aber das geht nur gemeinsam. Das geht nicht gegeneinander, auf keinen Fall gegeneinander und wahrscheinlich nicht unabhängig voneinander. Also ein totales Decoupling wird vermutlich auch die Existenz der Menschheit auf diesem Planeten in große Gefahr bringen. Und das ist, das kann es nicht sein. Also wir müssen das gemeinsam lösen, und wir müssen die Ressourcen, die jetzt in Rüstung und Kriege gehen, die müssen wir anderweitig umlenken. Und da sehe ich China und die USA, aber auch natürlich Europa in der Pflicht. Und dann, klar, dann geht es weiter auf einer anderen Weise. Wenn nicht, werden wir auf allen Seiten schwer damit zu kämpfen haben. Wir haben es gesehen, wir haben die Überschwemmungen gesehen in Zhengzhou, in Peking, im Ahrtal, in Griechenland. Dann werden wir mit diesen Dingen zu kämpfen haben, und zwar jeder für sich alleine. Und das ist nicht zu schaffen. Und insofern hoffe ich da nur, es ist ein bisschen Appell jetzt, hoffe ich da nur, dass wir da gemeinsam eine Lösung finden.
Ja, ergänzend möchte ich nur sagen, ich finde, dass unbedingte Verbesserung der Wirtschaft und die feste Glaube, dass jedes Jahr besser als das letzte Jahr wird, das ist bei einigen meiner Landsleute verloren gegangen. Das ist das, was ich ja auch mitbekommen habe. Ne? Da kann ich dir hundertprozentig zustimmen. Natürlich ist die Zuversicht noch da, aber nicht mehr so 120% und bei allen, ne, vorhanden. Das ist jetzt nicht mehr so. Und wenn man denselben Zeitraum in 5 Jahren, vielleicht auch nochmal innerhalb von China, wenn man von der Weltbühne zurückkommt und auch innerhalb von China, auch von der Perspektive, du warst ja in verschiedenen Städten, von Großstadt Shanghai zu etwas kleinere, auch Landinnere. Und wo siehst du die Regionen, die vielversprechend sind innerhalb von China? Und wo, glaubst du, sind die Gewinne von China in 5 Jahren?
Ja, also ich glaube, wir haben jetzt Veränderungen ja auch in der Demografie. Und du hast, ganz am Anfang haben wir gesprochen davon, dass Chinesen nicht so politisch sind. Aber wenn eine Zahl mir auch aufgefallen ist in den letzten 3 Jahren, dann ist es die Geburtenrate. Die Tatsache, dass man dass man jetzt 3 Kinder haben kann, dass im Prinzip in den sozialen Netzen da mehr oder weniger drüber gelacht wird, weil sich das keiner leisten kann. Und viele Frauen jetzt überhaupt keine Kinder mehr haben wollen, schon ähnliche Situationen wie fast in Korea, ist natürlich, bestärkt mich in dem, was du gerade gesagt hast, zu der Zukunftserwartung vieler Chinesen, auch vieler junger Chinesen gerade. Du hast vorhin gesagt, die Immobilienrausch, der galt ja eigentlich nur für Leute in unserem Alter. Du bist ein Tick jünger als ich, aber für jemand, der 10 Jahre jünger ist als du, gibt es kaum noch eine Chance, eine Wohnung mit einem normalen Gehalt zu finanzieren. Wenn man nicht von den Eltern das Geld bekommt, wird man das nicht schaffen. Und ich glaube, da haben wir jetzt ein echtes Problem in China, dass wir eben halt zum einen den demografischen Vorteil verlieren, dass die Manufacturing, ich habe auch in solchen Firmen gearbeitet oder geleitet sogar, dass die Manufacturing Lines nicht mehr besetzt werden können, weil man nicht genügend Arbeitskräfte findet und diese auch immer älter werden. Und zum anderen, dass die Jugendarbeitslosigkeit bei den gut ausgebildeten Akademikern so hoch ist, dass sie nicht mehr veröffentlicht wird. Das ist erschreckend beides und ich glaube, da muss China sehr stark gegensteuern, um dort mit Innovationen Arbeitsplätze zu schaffen, weiterhin die das Wirtschaftswachstum aufrechterhalten und gleichzeitig für die Leute, und davon gibt es weiterhin hunderte von Millionen, die nicht so gut gebildet sind, auch in Arbeit zu halten. Du fragst nach den Regionen. Ich glaube, dass dieser starke Drang der Urbanisierung etwas abflachen wird, weil ich mir kaum eine Wohnung in Shanghai leisten kann, wenn ich nicht da wirklich sehr gut verdiene. Und dann ist es vielleicht günstiger für mich, ich bleibe in Jiangsu in einer Tier 2 oder Tier 3 City oder vielleicht auch in einer noch weiter unten vom GDP per Capita liegenden Provinz wie Gansu oder Jiangxi oder was auch immer und versuche dort mein Glück. Wenn ich in einer Stadt, meine Frau kommt daher, Zhou Enlai ist da auch geboren, wie Huai'an, die ja relativ jetzt mittlerweile arm ist, muss man sagen, ja, wenig Industrie hat, vor 500 Jahren allerdings im Zentrum fast ihrer Blüte stand, weil der große Kanal von Peking nach zum Süden direkt dort eine wichtige Station hat. Und natürlich, wo am Kanal umgeladen wird, da fallen auch immer Steuern an und da wird man dann reich. Wie eine Stadt wie die dann eben halt doch aufbaut, wie man das Gefühl hat, wie 2005, 2006 in den Außenbezirken von Shenzhen dort sich Dinge entwickeln. Vielleicht ist tatsächlich die Tier 2, Tier 3 Cities und vielleicht sogar Tier 4 Cities jetzt diejenigen, die eine Chance bekommen, weil sich die Strukturen jetzt wirklich stark verändern. Und Städte wie Shanghai und Shenzhen, die haben dann eben halt zwar die Hochtechnologie, aber das sind dann wirklich nur noch für ausgewählte Leute, die dort entsprechend verdienen, die dann dort überleben können. Das ist nicht einfach mit den Preisen, die dort aufgerufen werden. Das fand ich, das ist mir auch aufgefallen. Die Preise für Lebensmittel, für eigentlich alle wesentlichen Dinge des Lebens sind in den letzten 2 Jahren stark hochgegangen. Und ja, gleichzeitig haben viele Chinesen natürlich auch während Covid nicht so viel verdient. Im Gegensatz zu Europa, wo in Deutschland mit Kurzarbeitergeld vieles aufgefangen werden konnte, haben Chinesen, du weißt das selbst, oft ja Bestandteile, die bestehen aus Überstundengeld, bestehen aus Kommissionen. Und wenn diese variablen Bestandteile komplett wegbrechen und möglicherweise dein Arbeitgeber noch Probleme hat und dir 3-4 Monate kein Gehalt zahlen kann, dann hast du keine überschüssige Liquidität, mit der du Sachen kaufen kannst, aber trotzdem ziehen die Preise an, weil die Unternehmen, die kleinen Händler auch überleben müssen. Also es ist keine einfache Situation im Moment, in der China ist, und da ist eine Integration, ein weiteres Zusammenarbeiten mit dem Westen in einer partnerschaftlichen Weise auch wirklich geboten. Ich hoffe, dass das auch wieder dazu kommt.
Ja, Stefan, das war toll, mit dir auszutauschen, und zwei Männer mittleren Alters reden über Midlife Crisis von einem spannenden Land, China. Auch wenn ich China sehr liebe und wie ich einschätze, du magst auch in China zu leben, werden wir wahrscheinlich an der Geburtsrate Chinas nicht mehr viel verändern können. Da überlassen wir lieber anderen den Vortritt. Aber die Eindrücke, die du uns mitgeteilt hast, sind sehr wertvoll, und ich bedanke mich sehr. Vielleicht das nächste Mal verabreden wir oder unverabredet treffen wir uns wieder in der Lounge wieder.
In der Lounge oder Hannover und Hamburg sind nicht so weit entfernt. Das kriegen wir hin. Vielen Dank.
Das war unsere heutige Episode. Ich bin Xiaolong Hu, Ihr China-Coach für Ihren Geschäftserfolg. Wenn Sie als deutsche KMU noch mehr über China wissen möchten, empfehle ich Ihnen unsere kostenlose englischsprachige Webinar-Serie China Webinar zu besuchen. Oder schreiben Sie gerne eine Mail an mich persönlich unter der Webseite china-team.de. Mit über 100 China-Experten können wir Ihnen gerne weiterhelfen. Bis nächstes Mal und 再见.